herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten, Two Girls, One Book mit der fuchsigen Fabienne.
Und der abenteuerlustigen Anne.
Oh, das bin ich wirklich. No.
Ja, habe ich mir gedacht. Passend, oder?
Ja, sehr gut. Ich habe das fuchsig bei dir auch ausgesucht, weil es zur Haarfarbe passt.
Ja, momentan nicht so, ne? Also momentan passt du eher, glaube ich, oder? Ich muss ja, mal wieder nachfärben.
Das ist so. Also ihr müsst wissen, wir sind beide rothaarig und Rot verschwindet halt sehr schnell aus den Haaren. Das geht immer sehr schnell raus, weswegen man halt regelmäßig immer wieder nachfreshen muss. Ich persönlich renne zu meinem Stammfriseur, der nicht mehr um die Ecke ist, seitdem ich umgezogen bin. Umgefahren bin. Ich fahre jedes Mal über eine Stunde dorthin.
Bah.
Das ist so. Er ist halt in Berlin, Prenzlauer Berg, aber das ist so ein kleiner Friseurladen mit zwei Friseurstühlen, privat geführt. Alle Produkte dort sind vegan, tierversuchsfrei und so. Ist richtig cool. Du bezahlst halt auch mehr als beim normalen Friseur, aber dafür werden die Leute halt auch anständig bezahlt. Und das ist es mir dann wert.
Ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Schon nice. Ich mache das ja immer in einer Home-Session dann. Das Nachfärben. Weil ich ja schon ewig und drei Tage nicht mehr bei einem Friseur war, was ich wahrscheinlich mal müsste.
Du hast so schöne lange Haare, das ist so wild.
Ja, aber die sind, also so, es ist kein Schnitt drin, es ist kein gar nichts drin, das ist einfach Wildwuchs seit Jahren.
Aber sie sehen wunderschön aus.
Naja.
Ach ja. Ich als Außenstehende sage, sie sehen wunderschön aus. So.
Okay. Ich nehme das an. Das ist okay.
Ich habe es früher auch immer selbst gemacht. Dann gab es irgendwann mal einen Haarfärbeunfall. Und seitdem gehe ich zum Friseur. Aber halt auch da kannst du auch Glück haben und Pech haben. Und oh, wild. Alles wild.
Das glaube ich. Ja. Ja, Friseure sind so, ne, also entweder hast du so einen Stammfriseur, zu dem du immer gehst, oder du bist immer mit so einem mulmigen Gefühl, gehst du dahin. Ich weiß auch nicht.
Ich habe Stammfriseur.
So Trial and Error. So. Kannst halt auch echt in die greifen. So.
Ja. Oh, kennst du noch von früher oder beziehungsweise kennt ihr noch von früher diese Friseure, so Cut and Go 10 Euro?
Oh,
wo du immer
Gott.
Wieder mit einer Überraschungsfrisur rauskamst?
Oh ja. Und du hast dir Dinge gewünscht und sie wurden definitiv nicht Nee. Es war alles. Nur nicht das, was du dir gewünscht hast. Ja, verstehe. Ja.
Das ist so wild. Eieieiei. Ich bin froh, dass sich das eingestampft hat und dass gute Friseurläden sich gehalten haben. An der Stelle, Dankeschön dafür.
Ja. Definitiv. An alle FriseurInnen da draußen, ihr macht einen großartigen Job. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich glaube, es ist ein sehr harter Knochenjob.
Oh ja. Körperlich, geistig, ja. Du musst dich mit allen unterhalten.
Das könnte ich auch nicht. Stell dir mal vor, du musst den ganzen Tag mit irgendwelchen random Menschen reden, die du vielleicht kennst du die schon länger, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du sie leiden, vielleicht auch nicht, aber du musst halt immer nett und freundlich sein. Ugh.
Ja, und immer Interesse zeigen und oh nee.
Nee.
Nee. Nee.
Nee.
Nee, nichts nee. Für uns.
Okay, nee. Gut.
Ich genieße die Momente, wenn ich auch einfach irgendwann mich immer in ein Buch verkrümeln kann und sagen kann, so, ich muss jetzt mit keinen reden und gehe dieser Geschichte komplett auf.
Oder?
Das ist so. Also ich glaube, man würde mich als introvertiert werten, so gefühlt. Also auch wenn das im Stream nicht so rüberkommt, aber privat ist es so zum Beispiel auf einer Party oder so, ich möchte dann gerne nach 2 Stunden gehen. Das ist dann auch in Ordnung. Und alles darüber wird dann anstrengend und laugt aus. Das ist mal ganz schön, sich auf andere Welten einzulassen. Und wir haben ja heute wieder eine Folge, dass ich die 3 Bücher vorstelle. Und
ja.
Bei einem Buch, ich bin gerade, es ist auf den Weg, und ich sage mal auf den Weg, ein 5-Sterne-Buch zu werden für mich, was ich dir heute vorstelle. Und das genieße ich richtig und ich gehe richtig in dieser Welt auf. Ich finde das unglaublich cool. Und ich stelle dir heute das Buch vor, wo ich es noch gar nicht durch habe. Aber weil ich so begeistert bin und ich möchte das halt nicht mit einmal durchlesen, sondern möchte mir das einteilen und so pro Tag immer so 30 Seiten und nicht mehr, damit ich halt noch was davon habe. Und das hatte ich so lange nicht mehr.
Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool, weil es heißt ja schon, dass das Buch dich so sehr abholt, dass du Angst hast, es zu beenden.
Ja,
dass du Angst hast, mit dem Buch Schluss zu machen. Aber ja, aber es klingt auf jeden Fall cool. Ich bin sehr gespannt. Aber bevor du anfängst hier mit vielen, ich sag jetzt mal, Vorstellungen. Ich lese ja aktuell auch Bücher.
Ja.
Wer hätte es gedacht? Das ist ein Buchpodcast. Who would have thought? Ja. Und ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, doch natürlich hast du es mitbekommen.
Ja.
Mein Aufreger der Woche, den ich auf Instagram mitteilen musste. Und ich war sehr, ja doch, wie sagt man, ich war sehr happy, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch allen anderen, die das Problem erkannt haben und gedacht haben, also ich lese ja momentan Magie und Milchschaum und habe in weiser Voraussicht ja den zweiten Band schon vorbestellt damals und das Cover war schön passend zum ersten Band und ich habe mich gefreut, weil das Cover finde ich sehr schön und jetzt gucke ich, ne? Und sie haben, warum auch immer, das Cover geändert. Und ich bin sehr traurig darüber, weil dieses Cover halt so gar nicht, nicht mal ansatzweise zu dem passt, was ich jetzt in meinem Regal stehen habe. Und es ist einfach grauselig.
Das neue Cover sieht so hässlich aus. Also in meinen Augen hässlich. Anderen gefällt, ja.
Ich verstehe dich. Das Ding ist, ich habe dann mitbekommen, dass es tatsächlich, also das Cover, was ich habe, ist dieses UK-Cover. Und das Cover, was jetzt das neue Cover ist, ist das US-Cover. Und ja, sie wollen halt quasi, ich weiß nicht warum, ich habe versucht zu recherchieren, habe es aber leider nicht so ganz rausgekriegt. In den USA kam das Buch wohl sehr gut an. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt den Wiedererkennungswert ein bisschen pushen wollen und dementsprechend sagen, ja, dann nehmen wir mal das USA, also das US-Cover, damit es vielleicht noch mehrere Leute wiedererkennen. Aber ja, sie wollen jetzt auch die nächste Auflage vom ersten Band, wollen sie dann auch in der US-Cover-Sache machen.
Ja, nun, ich hatte heute übrigens jemand bei mir im Stream, der gesagt hat, er weiß nicht mal in welcher Folge, das war erst oder zweite, da hattest du Magie in Milchbaum vorgestellt. Und hatte sich das Buch gekauft und das hat ihn aus der Leseflotte rausgeholt. Dankeschön dafür.
Oh, das ist cute. Ich lese es ja aktuell auch. Und es ist ja mein erstes Buch aus dem Genre Cozy Fantasy. Das bedeutet ja, oder so habe ich es mir erschlossen, dass es ein Fantasy-Roman ist mit fantastischen Wesen oder einer fantastischen Geschichte, aber ohne krasse Action. Also, dass es wirklich eher so ein bisschen entspannter zugeht. Ne? Und ich dachte erst, ich war ein bisschen skeptisch und dachte so, vielleicht könnte das ganz gut sein. Vielleicht könnte es auch die absolute Katastrophe sein, weil ich es total schnarchig und langweilig finde. Und ich bin jetzt so 100 Seiten drin.
Mhm.
Und ich muss sagen, mich catcht es, obwohl es passiert nicht viel. In dem Buch geht es ja halt um Viv, ne? Die halt eine Orkfrau ist und nicht mehr kämpfen möchte und nicht mehr Gegner hauen möchte oder töten möchte. Und die ein Kaffee eröffnen möchte in einer Welt, wo Leute oder wo die Menschen oder Wesen keinen Kaffee kennen in dem Sinne. Und gerade jetzt so im ersten Part geht es irgendwie so ein bisschen darum, wie sie alles aufbaut und wie sie alles macht und tut und das Kaffee halt zusammenschustert. Es passiert wirklich nicht, aber es ist trotzdem irgendwie süß und spannend. Das Einzige, was ich finde, dass die Charaktere noch so ein bisschen flach wirken. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Ich habe hier auch die Enzyklopädie der Feen, was ja auch in diese Richtung geht. Weil ich auch mir gedacht habe, irgendwann mal so, ist wahrscheinlich wie bei so einem Cozy Game. Vielleicht braucht man das zwischendurch. Aber wart mal ab, bis Viv auf die Idee kommt, dass sie auch Steuern zahlen muss und dann das Steuerformular braucht und dann die ganzen Getränkepreise festlegen muss und Co. Und dann kommt der wahre Horror.
Naja, ich glaube auch. Also was sich jetzt so ein bisschen anbahnt, ist so, wenn ich es jetzt mal mit meinen eigenen Worten formulieren darf, so ein bisschen so es kommt da jemand, der sagt, ach, du willst hier was aufbauen, ach so, aha, darfst du das überhaupt und bist du dir da sicher, weil wir sind ja hier eigentlich in dieser Stadt anwesend und naja, du weißt, einen Teil von deinem Einnahmen kriegen wir dann, also es ist fast wie das Finanzamt, ich hätte jetzt eher gesagt, es ist vielleicht eher
ist das
Mafia.
Nee, es ist das Finanzamt.
Ist das Finanzamt. Aber ja, also es bahnt sich so ein kleiner Konflikt, also ein kleiner oder später vielleicht größerer Konflikt an, aber wie der ausgeht, kann ich dir noch nicht so ganz verraten. Mal schauen, was Wiff daraus macht, ja.
Na, mal gucken, vielleicht kannst du mir ja dann mal davon erzählen.
Ich bin auf jeden Fall bereit.
Okay, dann kommen wir heute einfach zu meinen drei Vorstellungen. Ich habe drei Bücher für dich mitgebracht und zwar war ich hier auch wieder im jenen Genre unterwegs. Ich habe Horror, ich habe Thriller und ich habe Liebe.
Oh, Liebe. Ja, ich bin sehr gespannt. Apropos zum Thema Liebe, das kommt jetzt ein bisschen random, aber ich finde es ja immer ganz schön an euch da draußen, wenn ihr so ein Feedback zu unseren Folgen unter den Instagram-Posts macht. Und es wurde uns jetzt schon gedankt, dass wir die bei Iron Flame die Beziehung der Protagonisten doch genauer beleuchten und nicht so romantisieren und beschönigen. Das fand ich ganz angenehm. Also so zum Thema Liebe in Anführungsstrichen. Das fiel mir gerade noch ein. Das wollte ich dir unbedingt noch erzählen. Gesehen wird, wahrgenommen wird.
Glück gehabt.
Wir sind nicht allein mit unserer Einordnung. Nein.
Oh, Jiminy. Gut, ich würde einfach starten.
Ich bin bereit.
Das erste Buch, was ich dir vorstellen möchte, ist das Buch, was ich aktuell lese, mit dem ich noch nicht durch bin. Ich bin bei 60%.
Das, was du so gut findest.
Genau, das, was ich so gut finde. Und ich glaube, dass ich trotz alledem dir das Buch vorstellen kann, weil wenn schon 60% eines Buches einen überzeugen, dann ist das schon ziemlich wild, finde ich persönlich.
Ja, da musst du schon viel falsch machen als Autor, wenn das Ende dann doch so kacke sein wird. Ne? Also da.
Ich berichte dann nächste Folge.
Ja. Ob es dann wirklich ein 5-Sterne-Buch wurde oder eben gar nicht. Ich bin sehr gespannt.
Mhm. Und zwar, das erste Buch, was ich dir vorstelle, ist Dead Silence. Das hast du mir nämlich mal vorgestellt.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Ja, das Ganze, das Buch ist erschienen im Heine Verlag und von S.A. Barnes geschrieben worden. Es ist ein Horror-Sci-Fi-Roman und ist am 11.01. erschienen. Das heißt noch ganz frisch, ganz jung. Und in dem Buch geht es darum, dass ich nehme erstmal einen Klappentext. Der ist, denke ich mal, ganz gut als Einstieg. Nur noch wenige Tage, dann wird Claire Kowalik gefeuert. Sie und ihre Crew reparieren Relaisstationen im Sonnensystem, doch eine neue Kommunikationstechnik macht diese bald obsolet. Bei ihrem letzten Einsatz fangen sie ein Notsignal auf, das weit von jenseits der Plutobahn kommt. Was sie entdecken, raubt ihnen den Atem. Es ist die Aurora, das große Luxusraumschiff aller Zeiten, das vor über 20 Jahren auf seinen Jungfernflug verschwand. Darum geht es. Sie finden dieses Schiff und wir begleiten Claire dabei. Wir erfahren halt auch ein bisschen was über Claire. Claire ist halt Kommandantin des Schiffs. Die arbeiten dort und sie liebt es, draußen im Weltraum zu sein und ohne Menschen zu sein. Das hat nämlich einen Grund auch in ihrer Vergangenheit. Sie ist schon als Kind mit ihrer Mutter immer im Weltraum unterwegs gewesen und da gab es mal so ein kleines Upsi. Ich würde es mal als großes Upsi bezeichnen. Upsala oder im Endeffekt, wir sterben alle. Ja, auf dieser Raumstation, wo sie waren, gab es nämlich ein Unglück. Und alle sind Stück für Stück erstickt, bis auf sie. Ihre Mutter hat noch bis zum Schluss auf sie aufgepasst und ist dann auch gestorben. Und hatte ihr geholfen, sozusagen noch zu überleben. Und sie hat als Einzige überlebt. Und es war damals eine sehr schlimme Zeit. Das wird uns während des Buches immer mal wieder halt näher gebracht, diese Zeit dort, dass sie halt Halluzinationen hatte, dass sie dachte, ihre Mutter spricht zu ihr, obwohl sie schon tot war und Co. Und das Ganze halt in dieser kompletten Stille, weil du auf dieser Raumstation alleine warst.
Boah, wie gruselig.
Super beklemmend, oder?
Ja, allein das jetzt einfach nur die Erzählung ist ja schon so, dass ich denke, ah. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das dann auch lese oder im Worst Case selbst erlebe, oh mein Gott.
Das ist gar nicht. Das wäre mein Albtraum, wirklich.
Ja.
Und aufgrund dessen ist sie halt auch gerne alleine und nicht unter Menschen. Und sie reparieren halt die ganze Zeit diese Relaisstation. Und sie hatte sich vor 8 Jahren dahin beworben für diesen Job, der halt so weitestgehend weg von anderen Menschen ist, damit sie halt einfach auch ihre Ruhe hat und halt nur ihr Team unter sich hat und sonst nicht viele. Das ist, mehr braucht sie gar nicht. Das Problem ist jetzt halt, dass diese ganze Technik halt veraltet ist, erneuert wird und dass jetzt ihr letzter Flug ist und sie danach halt auf der Erde einen Schreibtischjob annehmen muss, was ihre persönliche Vorhölle ist.
Ja, verständlich, weil in so einem Schreibtischjob arbeitest du ja für gewöhnlich in einem Büro. Das heißt, in einem Büro gibt es auch viel mehr Menschen als wahrscheinlich in so einem kleinen Team. Und ja, das, ja, da wird es dann schon aufhören bei ihr wahrscheinlich.
Das ist super, super, super schwierig. Und ja, dass sie ist halt sehr unglücklich damit, geht aber den Job nach und als sie gerade auf dem Rückweg sind, nehmen sie ein Notsignal auf, aber was auf einer ganz alten Frequenz ist und sie wundern sich schon, gehen dem aber nach, besprechen das auch und sagen halt, wir müssen dem nachgehen, wir sind dazu verpflichtet und treffen dort die Aurora. Die Aurora ist so ein Luxus-Raumfahrtschiff, so wie, ich stelle es mir vor, wie bei uns heutzutage die Kreuzfahrten, weil das halt die Aurora und die sollte 1 Jahr lang unterwegs sein. Die war halt ausgestattet mit allen möglichen Luxus dort drauf und Co. Die sollte 1 Jahr unterwegs sein, vor 20 Jahren war das. Aber nach einem halben Jahr ist der Kontakt auf einmal abgebrochen.
Also quasi so ein bisschen wie die Titanic, nur im Weltall.
Ja, ja.
Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe.
Aber keiner weiß, was da passiert ist. Und sie finden die Aurora. Sie sind dort und denken sich so, oh mein Gott. So, und bei allen geht los. Okay, wir können damit unglaublich viel Geld machen.
Mhm.
Wir haben die Chance, dort drauf zu gehen. Wir könnten ein paar Souvenirs mitnehmen, die verkaufen. Oder wir bringen einfach das ganze Schiff in Funkreichweite und funken dann von der Brücke aus dort die anderen an. Dann können die erstmal nicht sagen, wir hätten es nicht gefunden. Und die sind darauf angewiesen, dass wir die reinlassen, dass wir dann alles verkaufen und werden stinkereich.
Ja. Ja, I see. Lass mich kurz raten, was sie wohl machen werden. Sie nehmen natürlich einen Mini-Puzzle-Piece und gehen dann nach Hause. Und alles ist supi und Happy End.
Ja.
Ach, Gott sei Dank. Ach, schön. Ich muss mir also keine Angst haben.
Sie nehmen die goldenen Wasserhähne mit.
Ja. Und die flauschigen Badetücher natürlich und Bademäntel.
Genau. Ja, so in etwa.
Und dann gehen sie.
Also sie entscheiden sich für die zweite Variante, begehen natürlich davor aber auch einmal das Schiff. Und es ist unglaublich gut beschrieben und eindrucksvoll, wie dieses Schiff aussieht. Und zwar die, ach Gott, wie heißt das nochmal, dass du auf dem Boden stehst? Die Schwerkraft. Die Schwerkraft. Das Schwerkraftsystem ist ausgefallen.
Ja.
Und dementsprechend kommen sie halt in einen riesen Raum wie die Eingangshalle und da sind Dutzende, Hunderte von Leute in Abendkleidern, in Smokings und Co., die wie in einem Ballett durch diese Eingangshalle schweben. Was super wild ist. Dazu muss man sagen, also die Schwerkraft ist ausgefallen, Sauerstoff und das ganze Überlebensgedönses. Das heißt, es sind halt auch Minusgrade, die sind halt alle eingefroren und sind erstarrt und schweben dort wie in einem schwerelosen Ballett vor sich hin und her. Super wild.
Ich wollte gerade sagen, das stelle ich mir sehr wild vor.
Das ist, also ich hoffe, dass es irgendjemand verfilmt, weil das möchte ich auf Leinwand sehen.
Oh, ich find, also so wie du es jetzt schon erzählst, klingt es auf jeden Fall nach was, was vielleicht sogar wirklich verfilmt wird. Weil ich weiß nicht, kannst du dich erinnern an, ach, wie hieß denn die Serie? Die hast du bestimmt auch geguckt, Firefly oder so? Hieß die Firefly?
Ja, da gab es nur eine Staffel von, leider.
Ja, leider, dann wurde die nämlich abgesetzt. Und dann gab es noch den Film, ich weiß nicht, ob der davor oder danach spielt. Und der Film ist ja, ich glaube, der spielt danach und er ist quasi so dieses Ende dann der Geschichte. Aber so in diesem Stil stelle ich es mir gerade so ein bisschen vor. So.
Ja, wart ab. Wart ab. Sie untersuchen halt erstmal das Schiff, ob sie dort irgendwelche Hinweise bekommen, was denn da los ist. Es gibt zum Beispiel auch ein Deck, da ist ein Pool und das ist eigentlich so ein randloser Pool, dass du dann es war so gedacht, dass du halt sozusagen im Weltraum schwimmen kannst. Jetzt ist halt natürlich alle Systeme ausgefallen. Das heißt, an der Glaskante dran ist das Wasser gefroren und im Wasser sind auch zwei Personen eingefroren. Und bei der einen Person sieht es so ein bisschen aus, als wenn die einen Heiligenschein hätte, aber es ist kein Heiligenschein, sondern es ist ein Schein aus Blut. Dann gehen sie weiter, schauen sich weiter um. Es gab auf diesem Schiff auch mehrere Decks, unten halt von den Bediensteten. Es gab zum Beispiel auch Hundesitter, es gab auch Hundemasseure, es gab halt ganz normale Butler und Co., die haben halt ganz unten gewohnt und oben halt die anderen Decks. Und was denen ein bisschen auffällt, was ganz komisch ist, das war alles verriegelt, aber es war so verriegelt, dass keiner von innen rauskommt.
Oh, wait.
Das ist der falsche Weg von verriegeln.
Ja, ich wollte gerade sagen. Aber die Frage ist, haben sie sich quasi verriegelt, damit niemand reinkommen kann oder etwas nicht reinkommen kann? Oder hat irgendwer sie da eingeriegelt? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist eine gute Frage.
Oh no!
Sie untersuchen halt das Ganze und was halt auch sehr cool ist, es gab halt damals, und das wissen wir dann auch damit, in der Zukunft gibt es auch Influencer. Es gab dort zwei Schwestern, die eine Reality-Show von dort aus gedreht haben. Davon gab es ein paar Folgen, die haben dann halt auch aufgehört. Diese Schwestern finden sie dann auch. Die eine ist gefesselt auf ihrem Bett und hat die Augen zugeknebelt und die Ohren zu und hat dort was drinne, warum auch immer. Dann findet man unter dem Bett auch noch eine Frau, die sich darunter versteckt hat, aber auch tot ist. Die andere Schwester dazu ist in diesem großen Eingangsbereich und hat, das sehen sie erst später, hat an ihrer Hand festgeklebt ein Fleischermesser. Das heißt, mit Panzertape an die Hand ein Fleischermesser rangemacht, warum auch immer. Also super skurril, das Ganze. Und das ist halt, sie gucken sich dann noch die letzten Folgen an, die dort gedreht wurden, aber noch nicht geschnitten wurden, noch nicht verschickt wurden sozusagen, die letzten Rohaufnahmen. Und sie sehen dort drin auch, dass eine Frau dann halt einfach dort kauert, dass Männer dort erstochen wurden und ein anderer Burg sich gefunden hat, wo sich ganz viele Leute einfach prügeln und kämpfen, aber man weiß nicht, was los ist. Also komplett ja. So, sie finden dort einfach Massen an Toten, die eigentlich normal aussehen, aber irgendwie dann doch nicht, mit so komischen Einzelheiten, was alles super komisch ist, und entscheiden sich, okay, es gibt aber einen abgeschotteten Bereich, dort wo auch die Brücke ist und Co., dort gehen wir hin. Wenn wir das machen, von dort aus können wir nur die Aurora zurücksteuern, halt, dass wir in Funkreichweite sind, dann müssen wir aber vorher natürlich die Leichen erstmal dort rausbringen, weil wenn wir die Lebenserhaltungssysteme wieder anmachen, dann wird es warm, Leichen tauen auf, stinkt ein bisschen, Süft ist ein bisschen ungünstig.
Ach, alle in den Pool rein, easy.
Alle in den Pool rein, genau. Machen sie auf jeden Fall und kümmern sich dann darum auch, also alle Leichen schicken sie raus sozusagen und kümmern sich dann darum, dass der Bereich auch wirklich abgeklebt wird, weil es ist auch alles mit Teppich verklebt. Also der Boden ist halt mit Teppich gemacht, halt alles wirklich ein bisschen luxuriöser und gucken dann, dass sie wirklich mit Panzertape dann die Tür auch abkleben, damit auch gar nichts passiert. Und sie sagen auch, sie wissen halt nicht, was dort vor sich ging. Es ist halt ein bisschen komisch. Der eine oder andere fühlt sich ein bisschen beobachtet, aber kann es auch nicht so ganz packen. Wir nehmen mal lieber kein Wasser von dort und alles. Wir sind da mal vorsichtig, wer weiß, ob da nicht irgendwas in dem Wasser drin war oder hast du nicht gesehen. Gut. Das Ganze soll 58 Stunden dauern, bis sie dort sind, in Funkreichweite.
Okay.
Das ist der Plan. In den 58 Stunden passiert es so, dass leider ein paar Menschen auch Halluzinationen bekommen.
Aber sie haben nichts gegessen, nichts getrunken dort?
Nein. Aber Claire zum Beispiel sieht auf einmal ihre Mutter. Ein anderer, sieht auf einmal seine Tochter, die eigentlich auf der Erde ist. Eine andere Kollegin von ihr sieht ihre verstorbene Mutter. Alles ganz merkwürdig. Und ihnen wird das auch bewusst. Und sie tauschen sich dann darüber auch aus und sagen, okay, wir bilden ab jetzt das Partnersystem. Wir wissen nicht, was hier los ist. Und du weißt auch nicht wirklich, ob ich Halluzination bin oder nicht. Wir müssen da einfach aufeinander vertrauen. Wir bilden das Partnersystem. Das geht ganz genau 5 Minuten gut. Dann hört man nur noch Schreie aus der Ferne und einen elendigen Gestank. Und eine hat in voller Panik, weil sie dachte, dort hinten wird gerade jemand umgebracht, diese Tür, die vorher abgeklebt wurde, aufgemacht. Da hinten die ganzen mittlerweile vermoderten Leichen sind halt sozusagen durch den Teppich geschwappt und alles drum und dran. Es ist halt, diese ganze Zeit hast du dieses Gefühl, was ist jetzt ernsthaft da? Was ist Halluzination? Was passiert dort? Was ist überhaupt los? Ist es in der Luft? Ist es im Wasser? Haben wir es vielleicht mit irgendwie einem Alien zu tun oder was auch immer?
Das also es ist nicht, okay, genau, es ist nicht ganz greifbar, was jetzt so, selbst nach 60% ist noch nicht greifbar, was es sein könnte.
Nein.
Uffala.
Es ist noch nicht greifbar. Und ich fühle mich sichtlich unwohl bei diesem Buch und ich liebe es. Es klingt erstmal komplett abstrus, aber ich liebe auch Horrorspiele.
Ja.
Ich weiß nicht, was dort los ist. Auf jeden Fall ist klar, die Aurora wurde damals aus dieser Funkreichweite rausgesteuert. Der Kurs wurde unterbrochen dafür, den sie hatte. Und das muss einen Grund haben. Und dieses Gefühl alleine, dass dieses Schiff extra in Sicherheit gebracht wurde vor anderen Menschen und die sind da jetzt drinne. Super gruselig.
Und sie bringen es in die Erdumlaufbahn oder zumindest in die Nähe, die Funkfrequenzbahn oder so, wie auch immer das betitelt wird. Es gibt ja, also ich weiß nicht warum, aber ich hatte gerade, die Assoziation zu einer Serie, ich weiß gar nicht mehr, Black Mirror oder so? Ich bin mir nicht sicher, ob es Black Mirror war. Da gab es auch so eine Folge im Weltall. Und das war auch sehr kurios, was da passierte. Und auch die Lösung, ich will sie jetzt natürlich nicht spoilern, aber auch die Lösung war dann am Ende so, dass ich dachte, oh mein Gott, okay. Und dann zoomte die Kamera immer weiter raus und ich dachte so, oh mein Gott. daran musste ich jetzt gerade so denken, aber ich glaube, das ist es jetzt nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach, wenn sie das nehmen würden. Oder er, ich weiß jetzt nicht, ob es Autor oder Autorin ist.
Ja.
Aber es klingt auf jeden Fall sehr. Also ich weiß, was du meinst mit dem, du fühlst dich sichtlich unwohl, aber trotzdem ist es so spannend, dass du wissen willst, wie es weitergeht. So. Also das macht ein gutes Buch ja auch aus irgendwie, ne?
Und was ich ganz kurz auch diesem Buch unglaublich zugute halten will, es gibt dort auch Sexy Schmexy.
Okay.
Weil sie hat einen Kollegen und auf einmal überkommt sich und sie zieht ihn einfach ran und küsst ihn und er antwortet nicht und sie geht in Panik weg und denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und danach kommt es dazu, dass er dann zu ihr hingeht und sagt so, hey, hättest du mir ein bisschen Zeit gegeben, und er küsst sie. Und es ist so unglaublich toll geschrieben, nämlich nur über einen einzigen Absatz hinweg, wie er sie ranzieht, wie er sie an ihren T-Shirt packt, etwas näher, sie diesen Kuss genießen und dann war es das.
Boah, danke. Was?
Danke.
Das dafür. Geht?
Ja, und es war wirklich, ich habe es wirklich geliebt, weil das fand ich wirklich sexy, wie es beschrieben wurde. Das fand ich wirklich gut.
Ja. Also. Wie gesagt, ich bin da auch eher so, dass ich an dem Punkt bin, wo ich mir denke, so, ja, natürlich dürfen meine Protagonisten in einem Buch, in Anführungsstrichen, auch ne, sehr intime Beziehungen führen. Aber warum muss es denn immer so ausführlich und detailliert beschrieben werden? Ich mag das, wenn es einfach nur auch so angerissen ist. Und dann kannst du ja von mir aus dir sonst was vorstellen dabei. Ich weiß es nicht.
Genau, und das ist so einfach so beschrieben, sie danach noch so, ich führte noch seine harte Umarmung an meine Hüfte. Also nicht wegen Sex, sondern einfach nur wegen den Ranziehen vom Kuss. Ich fand das wirklich ansprechend. So.
Ja.
Das war einfach mal angenehm.
Ich habe ja die Theorie. Bei der harten Umarmung musstest du an mich denken, das ist aber.
Ja.
Ich habe ja die Theorie mit einer Freundin, dass vorrangig weibliche Autorinnen eher diese spicy Scenes reinbauen und bei männlichen Autoren das eher gar nicht so präsent ist. Mal gucken, ob sich die so im Laufe unserer Lesezeit bewahrheitet, weil, also ich finde, zumindest das, was ich bisher wahrgenommen habe, das ist ja jetzt sehr anekdotisch, weil ich lese ja nicht alle Bücher, die auf der Welt existieren, sondern nur die jetzt ne, mich irgendwie ansprechen, auf welche Art und Weise auch immer. Aber ich würde behaupten, dass es vorrangig weibliche Autorinnen sind, die diese spicy Scenes reinbauen. Und bei männlichen Autoren, das eher ein bisschen nicht so präsent ist, nicht so genutzt wird, dieses, nennen wir es mal, Stilmittel. ich müsste da mal gucken. Ich müsste auch sowieso mal gucken, ich glaube, ich lese auch vorrangig weibliche Autorinnen, würde ich jetzt mal so, ohne jetzt nachgezielt zu haben, behaupten. Es gibt sicherlich ein paar männliche Autoren, aber ich glaube, ich lese auch vermehrt weibliche Autorinnen.
Ich glaube, ich müsste da wirklich mal eine Liste drüber finden. Ich weiß es gar nicht, weil das für mich komplett irrelevant ist.
Ist für mich auch irrelevant, aber wenn ich jetzt mal so die letzten Bücher so nachdenke, ob es ein Autor oder eine Autorin ist, dann würde ich sagen, es sind meist Autorinnen. So. Ja. Ich wähle auch nicht danach aus, also so, ob ich die Bücher kaufe oder nicht, das nicht. Aber so, wenn man so in Erinnerung kramt, würde ich sagen, es sind doch mehr weibliche. Aber ja, vielleicht können wir ja mal Probe auf Exempel machen, zumindest in unserem Podcast, ob sich diese Theorie bewahrheitet. Oder auch die HörerInnen da draußen mal fragen, dass für sie auch logisch erscheint oder Sinn macht.
Dann gut, ja, okay. Dann komme ich zum nächsten Buch. Hier habe ich einen Autor für dich.
Oh, ein Autor.
Und zwar handelt es sich hier um Fitzek.
Na.
Einer meiner Lieblingsautoren. Ich bringe dir einfach Fitzek so Stück für Stück ein bisschen näher.
Ich merke schon.
Das Buch ist vom 14.03.2017. Mhm. Es handelt sich um Achtnacht. Achtnacht war mein erster Fitzek.
Oh, kurzer Also ich habe von Achtnacht, entweder hast du mir den Klappentext schon mal gesagt oder mitgebracht, oder Shoutout Dingsy, die mir den mal gezeigt hat. Und ich fand den Klappentext von Achtnacht super interessant. Ja. Extrem interessant. Und dann habe ich gehört, dass es von Fitzek ist, und dann dachte ich, ja, ich weiß nicht. Oh, nicht, dass es zu gruselig wird.
Ich erzähle dir heute ein bisschen mehr als der Klappentext. Also, ich habe das 2017 gelesen. Es ist ein bisschen her. Ich habe nur mal quer gelesen, aber hier auch, ich kann ganz viel vergessen haben oder auch ein bisschen durcheinander bringen. Das ist halt einfach auch der Zeit geschuldet. Aber trotzdem, es war mein allererster Fitzek und damit für mich auch was Besonderes, was mich dazu gebracht hat, überhaupt erst Fitzek zu lesen.
Ja.
Und bei Achtnacht geht es um eine Todeslotterie. Und zwar am 8.8. um 8.08 Uhr ist für 12 Stunden sind da nämlich 2 Personen vogelfrei. Bei dieser Todeslotterie kannst du einfach Leute nominieren, die es verdient haben. Das heißt, du könntest sagen, mein Nachbar parkt die ganze Zeit vor meiner Einfahrt. Ich möchte ihn nominieren. Du kannst sagen, die Frau Fabienne, die liest mir andauernd meine Bücher weg. Ich möchte ihn nominieren. Oder was auch immer. Du kannst das halt alles machen. Und du bist dann halt in der Zeit wirklich vogelfrei. Wer dich tötet und den Beweis dafür bringt, der bekommt 10 Millionen Euro.
Okay.
Das ist ziemlich krass.
Ja, wenn ich mir vorstelle, dass du halt auch aus, ich sag jetzt mal, nichtigen Gründen einfach so in diese Position geraten kannst und dann musst du halt gucken, wie du dich, ja, weiß ich nicht, verteidigst. Was du, also ist es dann trotzdem auf einem, ich sag jetzt mal, auf deinem normalen, also es wird ja sicherlich, so stelle ich mir Fitzek vor, in ganz normalen Städten stattfinden. Also es ist jetzt nicht, er ist ja kein Fantasy-Autor. Das heißt, nehmen wir jetzt mal einfach eine ganz normale Pusemuckelstadt und dann ist mein Nachbar gewählt und ich gehe einfach rüber und schnetzel den ab und habe dann den Beweis, seinen kleinen Finger oder was? Was?
Das ganze Buch ist ein total krasses Sozialexperiment und hat mich sehr an die Purge erinnert. Deswegen hatte ich das damals dann mit eingepackt. Die Purge ist ja eine Filmreihe und da haben sie mittlerweile auch durch den ersten, also einen Teil danach, der aber den ersten Teil sozusagen gebildet hat, erklärt, wie es dazu kam. Bei The Purge war es so, dass sie als erstes einen kleinen Stadtteil, ich glaube von Manhattan oder Chicago genommen hatten, so wo die Ärmsten wohnen und haben denen gesagt, hier seid ihr 24 Stunden vogelfrei, ihr könnt euch hier alle töten, ermorden halt, wie ihr lustig seid und ihr bekommt dafür Geld. und haben dann wirklich die Leute dadurch, dass sie Geldmangel hatten, dazu gezwungen, dass sie in dem Zeitraum auch nicht die Stadt verlassen. Sondern dass sie da drinnen bleiben, weil sie halt wirklich darauf angewiesen sind. Und dann irgendwelche reichen Arschlöcher, die dann dachten so, geil, ich möchte unbedingt morden, sind halt dorthin gegangen, haben Touristen gespielt sozusagen. Das ist aber wie in Hostel, dieser anderen Filmreihe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Teile. Nee? Okay, bleib dabei. Also für dich jedenfalls.
Okay.
In Hostel geht es darum, dass Backpacker immer wieder eingesammelt werden. Ich glaube in der Ukraine oder so, ich weiß gar nicht wo. Und dort gibt es, werden dann also einfach ein paar Leute immer wieder eingesammelt und werden dort an reiche Leute verkauft, die auf sie steigern können und die dann nach ihrem Belieben quälen. Und Co.
Was guckst du für Filme?
Ich kenne noch mehr davon.
Bin
Hast
schockiert.
Du dich mal gefragt, warum ich so bin, wie ich bin?
Ja, ich habe es jetzt nicht an deinem Filmgeschmack abgemacht. Anna, sehe dich also, in einem neuen Licht.
Ich warne vor, wenn ihr euch Hostel noch ansehen wollt und ihn noch nicht gesehen habt, ist es teilweise spätestens die Szene mit dem Auge wirklich eklig. Also wirklich, okay. Wirklich eklig. Und sonst auch ist sehr brutal. Gerade der zweite Teil, den finde ich too much. Der erste Teil ist irgendwie noch Kult, ist irgendwie cool, aber die Szene mit dem Auge ist halt zu viel. Das ist halt schon, also echt, echt wild. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die auch die Filme gesehen haben. Sagt mir mal bitte, wie ihr sie findet. Aber auf jeden Fall, das alles sind ja Sozialexperimente, die nur zeigen, dass es ja auch möglich ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn das Stück für Stück eingebürgert wird und wenn du irgendwann jemanden hast, der sagt wirklich, wir testen das, in der Zeit seid ihr einfach straffrei, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr tobt euch aus in der Zeit und das restliche Jahr über seid ihr einfach fein, finito. Und wenn sich die Leute dagegen wehren und ausbüchsen wollen sozusagen, dann bekommt ihr kein Geld, aber die Leute sind darauf angewiesen, weil es vielleicht so eine schwierige Situation ist. Es würde funktionieren. Nicht für alle, aber für ein paar. Und ganz viele Leute würden dafür Geld bezahlen, dass sie dort sind und sich austoben können.
Ja, weil also in der heutigen Welt würde ich jetzt nicht sagen, dass es realistisch ist. In so einer dystopischen Welt, wenn jetzt so halber Weltuntergang ist, dann auf jeden Fall. Wenn so Rechte und Gesetze überhaupt nicht mehr geltend sind, dann auf jeden Fall. Doch.
Und Armut übergreift und alles dann. Das ist ja.
Also nicht, dass Armut jetzt nicht existieren würde in der heutigen Welt. Das würde ich damit gar nicht sagen. Aber wir haben halt immer noch die Gesetze und so. Und das wäre schon ein bisschen heftig, wenn sie die komplett außer Kraft setzen würden. Fände ich schon ein bisschen schwierig.
Was mich so bei diesen Büchern und bei den Filmen halt, was ich da so gut finde, ist halt genauso wie bei Die Welle oder dieses Gefängnisexperiment, was sie gemacht haben, wenn du Menschen halt Macht gibst, was dann passiert. Ich finde das total spannend. Ich finde das erschreckend. Mir geht's danach auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde das total spannend. Und im Endeffekt ist halt bei Acht Nacht dasselbe. Und es geht halt, eigentlich geht es um Ben. Wir begleiten Ben, der auserkoren wurde, der gezogen wurde. Und halt mit ihm noch Aritsu Herzsprung, die eine Psychologiestudentin ist. Die beiden wurden gezogen. Die sind halt 12 Stunden vogelfrei. Ben ist selbst, er ist Vater einer Tochter. Und hat auch eine Frau und die Tochter hat ein paar Tage, ein paar Stunden, bevor das Ganze beginnt, versucht, sich umzubringen.
Oh.
Im Krankenhaus. Und seine Frau hat das schon gewundert und die hat dann im Laufe der Geschichte auch ein Foto von ihr gefunden, was ein paar Minuten vor dem Unfall passiert ist, wo sie ganz fröhlich war, wo sie sagt, das kann nicht stimmen. Wieso zum Henker hat sie sich umgebracht, wenn doch dieses Foto doch so eine so fröhliche Person findet?
Und weil sie ihren Vater reingewortet hat.
Wer weiß es? Wenn es so wäre, würde ich es dir nicht erzählen.
Ich weiß aber. Stimmt. Und dann hat sie so Schuldgefühle gehabt, dass sie dachte, sie kann damit nicht mehr leben, wenn ihr Vater jetzt. Ja. Ich habe die Tochter im Blick.
Ja, auf jeden Fall. Hättest du jetzt die Möglichkeiten, so würde ich es machen. Hey, es sind 12 Stunden. Ich verkrieche mich irgendwo. Ich verbarrikadiere mich dort. Ich verstecke mich dort. Und das ist nicht zu Hause. Weil meine Adresse kennen die Leute. Irgendwo anders. Wenn ich wüsste, diese Achtnacht steht an, würde ich 2 Tage vorher irgendwo hinfahren, wo, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde im Wald leben oder so.
Ich glaube auch, ja. Irgendwo in nirgendwo. keine Ahnung, irgendwo, wo keiner mich finden kann.
Und ich würde auch nirgendwo was anmieten, weil die Leute würden aufgrund des Namens das auch rausfinden.
Ja.
Super schwierig. Also ich würde wirklich gucken, dass ich mich ein paar Tage vorher in Sicherheit bringe, dann dort ausharre und danach wieder rauskomme. Einfach sicherheitshalber, weil du weißt nie, was los ist. Diese Möglichkeit hat Ben aber nicht. Weil es werden Gerüchte in Umlauf gebracht, dass er ein Kinderschänder sei. Es werden Falschaussagen getroffen. Und überall in den Nachrichten erscheint, dass er ein Kinderschänder sei. Und jetzt mach das mal mit der wütenden Masse, die erstmal denkt so, okay, ist ein junger Familienvater, nein, den tun wir nichts. Und dann, oh, warte mal, ist ein Kinderschänder. Den können wir doch umbringen. Das ist doch eine Möglichkeit. Der hat's ja verdient. Was super fies ist. Das ist richtig, richtig fies. Und weswegen er sich nicht verkrümeln kann und nicht verstecken kann und nicht einfach ausharren kann, ist, seine Tochter ist ja im Krankenhaus. Und er bekommt eine Nachricht. Seiner Tochter wurde Gift gegeben. Und er soll rauskommen und sich den Leuten stellen, weil sonst wird seine Tochter sterben.
Wow.
Mhm.
Wow. Boah, ob das Spiel, wer auch immer das, der Spielleiter ist, in Anführungsstrichen, ob das so konzipiert ist, dass du quasi dich stellen musst, also dass du gar nicht die Möglichkeit, also auch die Kandidaten davor und danach, gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu verstecken, sondern weil es immer an irgend so einen wichtigen Menschen gebunden wird oder vielleicht auch von mir aus auch Hund, Haustier, wie auch immer, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, ja komm, ich verschanze mich irgendwo im kanadischen Wald oder so, da findet mich eh keiner außer so ein kleiner Braunbär. Kleiner Braunbär. Nun, also, boah, das ist ja... Nun.
Also was Witzigkeit hier wieder macht, ist das Spielen mit dem Vatersein, mit dem Familienvatersein, Frau und Kind haben. Und das liebe ich ja so bei ihm, dass du halt dann jedes Mal diesen Zwiespalt hast, wie gehst du damit um. Aber halt auch, stell mal vor, das Ganze ist geplant gewesen. Jemand hat mit Absicht seine Tochter ins Krankenhaus gebracht, damit man ihn rauslocken kann. Es ist ziemlich wild. Also mehr erzähle ich auch gar nicht über das Buch, weil wenn ihr wissen wollt, wie er dort rauskommt, ob er überlebt, ob er seine Tochter retten kann und was es ganz genau mit der Achtnacht auf sich hat, dann lest einfach das Buch. Das hatte, glaube ich, so 300 Seiten, das war jetzt nicht so dick. Es ging sehr schnell zu lesen. Ich hatte das damals innerhalb von wenigen Tagen durch. Es war halt ein sehr brutaler Fitzek, wie ich fand, aber noch wirklich machbar, noch tragbar. Der hatte mich überzeugt.
Okay. Also so. Ich
war damals überzeugt, ja.
Du hattest ja gerade bei den neueren Sachen eher so das Problem, aber der gehört jetzt da noch nicht dazu, ja?
Genau.
Puh. Also, wie gesagt, ich fand den Klappentext ja damals schon sehr interessant und so halt mal was anderes in Anführungsstrichen, aber boah, ich weiß nicht. Also, Fitzek schreibt halt auch so, dass zumindest mich das sehr emotional auch mitnimmt und ich dann teilweise wirklich da sitze und nicht weiterlesen kann, weil ich mir denke so, dieses Kind, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Aber auf der anderen Seite halt in meinem Kopf so ist, ja, aber du willst ja wissen, wie es weitergeht. Du musst wissen, wie das weitergeht. Der muss sich doch da jetzt retten können. Wer ist es denn nun? Wurde das alles eingeleitet? Ist das eingefädelt oder ist es wirklich nur random in Anführungsstrichen? Und wenn es aber eingefädelt ist, wer steckt dahinter? Ach nee, Fitzek macht mich immer Fitzek, jetzt emotional immer fertig, ich sag's euch. Danach brauche ich auch wirklich eine Therapie dann.
Also wirklich, aber bitte nicht dort. Aber gut, das ist der Thriller, den ich dir mitgebracht habe. Summa summarum haben wir noch die Liebesgeschichte.
Ach, Gott sei Dank kommt die jetzt zum Schluss. Weißt du, was mir aber noch einfiel? Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen random nach dem Fitzek, aber in einer Welt wie in dem ersten Buch, was du vorgestellt hast, würdest du, wenn es diese Jungfernvater gibt mit diesem Schiff, mit diesem Luxuskreuzer und gesetzt dem Fall, du hast das Geld dafür und tralala, ne, also alles abseits davon, würdest du sowas wahrnehmen, dass du da auch mitfahren würdest oder würdest du dir denken, oh, nee, ich habe die Titanic erlebt, nee, also nicht selber erlebt, aber ich weiß, was mit der Titanic passiert ist. Nee, lass mal.
Niemals Jungfernfahrten.
Niemals.
Niemals.
Niemals. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen.
Das ist halt so alleine zum Beispiel irgendwie so eine Schiffsreise zu machen oder so, jetzt abgesehen vom Umweltaspekt, finde ich das ziemlich gruselig, dass du auf diesen riesigen Blechdampfer eingesperrt bist. Irgendwie zeugt es mir Angst.
Ich habe ja tatsächlich sehr durch meine Oma. Meine Oma ist ein sehr großer Kreuzfahrt-Fan gewesen. Ich glaube, mittlerweile macht sie das gar nicht mehr so. Und meine Mutter konnte halt selten mit mir so in Urlaub fahren, weil sie halt sehr viel arbeiten war. Aber meine Oma ist dafür viel mit mir in Urlaub gefahren und deswegen war ich öfter mal auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Ist übrigens als Kind und als Heranwachsende total langweilig, weil entweder sind da halt sehr ältere, also einfach ältere Menschen, so Rentner, die halt von ihrer Rente und ihrem ersparten Geld sich halt solche Sachen gönnen, in Anführungsstrichen. Oder halt, ja, halt einfach nicht Leute in deinem Alter. So als Teenager ist es super langweilig. Es gibt zwar viel, was du machen kannst, aber es ist echt lame, muss ich gestehen. Ich muss aber sagen, ich hatte nie Beklemmungen. So, auch so dieser Wellengang war nie schlimm. Aber ich weiß nicht.
Hattet ihr eine Kabine mit Fenster und Balkon, oder?
Nee, wir waren immer Mitte, weil es am günstigsten war.
Ja, könnte ich nicht. Also ich glaube, wenn, dann müsste ich mit Fenster und einem Balkon, wenn ich mir vorstelle, ich bin dort ganz in der Mitte. Also das Ding ist, was mich dabei jetzt auch gerade so überkommt, ich bin dort ganz in der Mitte, ich habe kein Fenster, ich weiß nicht, was draußen los ist. Was ist, wenn das Schiff sinkt, du kriegst das nicht mit und du bist dort eingesperrt und du hast nicht mal die Chance, durch ein Fenster zu entkommen? Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ich glaube, die Fenster kriegst du gar nicht auf. Also
es geht ums Prinzip.
Bullaugen. Und selbst wenn kommst du durch das Bullauge wahrscheinlich auch gar nicht raus.
Es geht ums Prinzip vom Fühlen her. So.
Weiß ich nicht. Ich glaube vielleicht auch einfach, weil ich Teenager war und dachte, ich bin unsterblich. Wie man immer als Teenager irgendwie denkt, man ist unsterblich. Ich weiß es nicht. Als Kind habe ich mir darüber tatsächlich gar keine Gedanken gemacht. So. Was ich lustig fand, war, dass die Bettdecke so konzipiert war. Also es waren ja so, ne, so Betten, Stockbetten auch teilweise, also nicht so Stockbetten, also die konntest du so von der Wand runterklappen. Mhm. So, ne? Und dass die Bettdecke halt unter die Matratze geklemmt wurde, damit du halt im Schlaf durch die Gegend trödelst. Das Schiff war aber auch nie so, dass es krass gewackelt hat oder so. Ja. Die Schiffe, die so krass wackeln, sind mehr so diese, weiß ich nicht, diese kleineren, die wackeln viel stärker. Diese größeren, denen macht so ein Wellengang gar nicht so viel aus irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Ich finde das irgendwie, ist das so ein Monstrum, weißt du, das fliegt so, also schwimmt so schnell durchs Meer und alles. Irgendwie, nichts für mich.
Ich fand's auch Wahnsinn, wenn du kommst ja an diesen Hafen, du stehst da unten und du guckst hoch und dieses Schiff ist einfach riesig, gigantisch so. Aber ich glaube, es lag halt einfach daran, dass ich Kind bzw. Teenager war, dass ich mir über sowas gar keine Gedanken gemacht habe. Heutzutage würde ich auch denken so, weiß ich nicht.
Ja, schwierig. So einmal falscher Wellengang, ich laufe gerade eine Treppe runter, zack, Genick gebrochen. Muss jetzt nicht sein. Oder bin gerade in der Mensa unterwegs, hol mir dort mein Essen, Wellengang, zack, gestolpert, mit der Gabel aufgespießt oder so.
Du bist schon wieder in irgendeinem Horrorfilm, Anna. So schlimm wird es nicht sein. Aber was ich sagen kann, ist, dass du essen kannst, bis du rollst. Also wirklich, da ist Essen von Frühstücksbuffet, Vormittagssnack, Mittag, Nachmittagssnack, Kaffee und Kuchen, Dinner und dann nochmal hier so mit Mitternachtssnack. Also so wirklich um Mitternacht, das ist 0 Uhr
also
23 Uhr.
Du rollst. Eigentlich wäre es die perfekte Buchreise, wenn halt nicht das Problem wäre, dass es halt einfach so ein Umweltsündertank ist.
Ja. Also das wäre für mich tatsächlich auch der Grund, warum ich nie selber eine machen würde jetzt mittlerweile. Also als Kind war ich ja quasi so der Mitläufer, der Mitgänger, der Mitfahrende, der Mitgenommene. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber ich würde mir selber persönlich nie so eine Kreuzfahrtreise buchen tatsächlich. Mhm. Aus dem Aspekt. Ja.
Verstehe ich. Ach Gott.
So, lass uns zur Liebe zurückkehren, Anne. Ich brauche jetzt noch neben Katastrophe im Weltall zu Katastrophe in irgendeiner Stadt, wo alle wo zwei vielleicht sehr unschuldige Menschen umgebracht werden könnten. Vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Bei Fitzek ist ja alles immer möglich. Zur Liebe hin.
Okay.
Da werden jetzt auch Leute umgebracht.
Nein. Ich bring die jetzt nicht 50 Shades of Grey mit, das kommt noch, aber...
Ich wollte gerade sagen, das kommt ja noch.
Das kommt noch, das arbeite ich auch wirklich durch, da machen wir eine einzelne Folge zu.
Oh mein Gott.
Was denn?
Es wird einfach super. Ich weiß es jetzt schon. Es wird großartig. Ich weiß noch nicht, was ich machen werde, aber ich werde mir sehr viel Schokolade zur Kompensation mitnehmen, glaube ich.
Okay. Ich bringe die jetzt aber mit Dunbridge Academy Anywhere. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Mhm. Und ich lese dir erstmal einen Klappentext vor. Das Ganze ist auf jeden Fall geschrieben von Sarah Spitz. Ich glaube, das ist sogar eine deutsche Schriftstellerin, wenn ich mich nicht irre. Und ist erschienen 2022 im Lux Verlag. Und zwar, er könnte überall sein, aber er ist hier bei mir. Sich zu verlieben, das stand nicht auf Emmas Agenda, als sie für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen wird, dem Internat, an dem sich ihre Eltern kennengelernt haben. Hier will sie Hinweise auf ihren Vater finden, der Familie vor Jahren verlassen hat. Ablenkung von ihrem Plan kann sie dabei nicht gebrauchen. Aber als sie den Schulsprecher Henry trifft, weiß Emma sofort, dass sie ein Problem hat. Kurz zusammengefasst. Darum geht es. Wir begleiten Emma, die sich bereit macht, dieses Auslandsjahr dort an dieser schottischen Schule zu machen. Schottischen nirgendwo. Und wir begleiten sie auch direkt in Frankfurt, als sie in den im Flughafen ist und ins Flugzeug steigt. Und dort trifft sie schon auf Henry. Henry, der sitzt mit dem Flugzeug, der ist auch ganz charmant. Sie unterhalten sich ganz nett und kommen ein bisschen ins Gespräch, verlieren sich dann aber wieder aus den Augen. Und sie kommt dann im Endeffekt an dieser Schule an und stellt fest, Henry ist Schulsprecher. Okay, schon ziemlich cool. Und so ein bisschen süß findet sie ihn schon, aber sie sagt sich auch, ich bin hier, weil meine Mutter und mein Vater haben sich damals hier auf der Dunbridge Academy kennengelernt. Er hat uns halt verlassen, seitdem hat sie zu ihm keinen Kontakt mehr und sie hofft halt, ein paar Spuren zu finden, die vielleicht ein bisschen was von früher erzählen, weil ihre Mutter da auch nicht sehr viel drüber redet, aber auch die vielleicht Hinweise darauf geben, wo ihr Vater sich aufhält und dass sie das vielleicht klären kann. Das sind so ihre Way-to-Go's. Sie ist selbst auch sportlich, sehr aktiv, nimmt dort auch mit beim Sport teil und lernt dann auch Henry etwas genauer kennen. Er ist halt Schulsprecher, hat halt auch eine Freundin, von daher ist es sowieso tabu für sie, aber sie trainieren auch gemeinsam. Und weswegen ich dieses Buch mitbringe, hat den Aspekt, dass ich hier auch finde, dass hier was passiert, was nicht gut ist und gleichzeitig passiert hier auch was, was ich sehr gut finde.
Okay.
Und zwar, Henry hat ja eine Freundin, aber ich finde, er betrügt seine Freundin. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Er betrügt sie vielleicht nicht körperlich mit Emma, aber so zwischenmenschlich einfach. Das, was die beiden machen, wie sie sich geben, wie sie miteinander reden, dass sie sich gegenseitig vermissen und Co., ist zu viel. Das dürfte nicht sein.
Das tauschen sie in privaten Nachrichten aus oder wie wird das deutlich in dem Buch?
Ja, durch zwischendurch halt so ein paar Sachen, wie sie miteinander reden und Co. Also du bekommst einfach dieses Feeling, dass es dieses Pünktchen zu viel. Und ich gehöre zu den Menschen, die finden, dass auch Betrügen halt da anfängt. Und dass man dann eher sagen sollte, wenn ich da ein Gefühl habe, dass ich Gefühle für jemand anderen entwickle, dann sollte ich mich entweder von den Menschen fernhalten oder mit meiner Beziehung reden. Da bin ich halt wie mein Mann, wir sind da sehr hart, was das angeht. Wir haben halt beide Erfahrungen gemacht, dass wir da verarscht worden einfach und sind da einfach ein bisschen feinfühliger. Andere haben andere Regeln, das ist auch jedem selbstbewusst. Ich finde es halt wichtig, einmal darüber zu reden, dass ich finde, wie das dort vonstatten geht, nicht der richtige Weg ist.
Ja.
Es ist auch so, dass den beiden ein Kuss widerfährt und dass daraufhin der Schluss gemacht wird.
Ich weiß was. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, ja. Ja. Da sollte man schon vorher die Reißleine ziehen und mit seinem Partner, Partnerin, wie auch immer, sprechen, dass da irgendwas ist, man es selber auch nicht einordnen kann und dann aber auch dem Partner oder der Partnerin das auch überlassen kann, wie die Entscheidung ausfällt. Weil ich finde, das Recht hat dann in dem Fall die jeweils andere Person, mit der ich zusammen bin, dann zu sagen, nee, das ist mir zu viel. Oder auch, okay, was machen wir jetzt mit dieser Situation? Was willst du? Und was ist dann mein Schluss daraus? Definitiv. Ja.
Das ist Deswegen aber an sich halt finde ich das, was ich ganz cool finde, ist, wir hatten jetzt ja bei Iron Flame den Fall, dass die Ex-Freundin ja komplett ausgerastet ist. Das ist dort nicht der Fall. Sie geht komplett erwachsen damit um. Sie nimmt erstmal ein bisschen Abstand von den beiden, sammelt sich und baut dann Stück für Stück wieder ein bisschen Kontakt auf, weil die beiden waren halt auch schon so seit Jahren zusammen. Die sind halt mehr zusammengewachsen, sozusagen als Geschwister. Die Familie der Ex-Freundin wohnt halt dort mit in den Dörfchen. Henry ist dort ein- und ausgegangen und alles. Und das muss ich ja auch erstmal sammeln. Das heißt, die sind halt schon von klein auf einfach zusammen. Und es war halt eine Beziehung, die von Henrys Seite aus eher dann ein bisschen freundschaftlicher wurde, aber von ihrer Seite aus nicht. Und das war halt nicht geklärt. Aber der Umgang damit finde ich einfach top, finde ich super. Du hast halt nicht diese garstige Ex-Freundin, sondern einfach auch einen Erwachsenenumgang. Finde ich sehr, sehr, sehr gut.
Und es wäre auch erwachsen, wenn sie sagen würde, okay, ich nehme Abstand und ich merke, mir tut das gut und ich möchte gar keinen Kontakt mehr mit der jeweils, also mit Henry in dem Fall. Das wäre ja auch eine erwachsene Maßnahme, ne? Aber so auf Krampf bei Iron Flame, oh Gott, ich erinnere mich wieder, da war es ja so, wirklich gefühlt jeder Spruch schießt gegen die Person, die eigentlich im Grunde nicht mal ansatzweise was dafür kann, so dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da ging es ja gar nicht mal um Betrügen, sondern einfach, weil sich der Xaden halt einfach nicht für die interessiert hat dann und gesagt hat, nö, brauche ich doch nicht. So nach dem Motto, was übrigens auch ein ziemlicher, also egal.
Nun. Auf jeden Fall, also sie kommen dann auch zu, also sie kommen nicht ganz zusammen. Das braucht auch ein bisschen hin und her. Und zwischendurch finden sie auch Spuren zu ihrem Vater, worum es geht. Und mehr möchte ich gar nicht darum erzählen. Ich möchte noch eine kleine Einzigkeit mit rein, was ich allgemein zu dem Buch sagen kann. Es ist ein unglaublich entspannendes Buch. Ohne viel Drama. Also bis auf das ist schon das höchste Drama der Gefühle. Die Geschichte nach ihrem Vater, die war da, die hat mich nicht wirklich interessiert, weil ich so zwischenmenschlich bei den beiden angekommen war. Ich fand die Situation nicht cool, trotzdem fand ich es unglaublich schön geschrieben, fand das unglaublich leicht zu lesen und hat mich sehr schnell mit in die Welt aufgenommen, so was ich halt echt schön gefühlt habe. Und was ich dem Buch sehr anrechnen möchte und weswegen ich das mitgebracht habe, Liebe und Sex. So, in dem Buch geht es um Liebe und die beiden haben auch Sex und Gott dem Herren dort oben, ich bin nicht gläubig, aber sie hat dort bei dem ersten Mal mit ihm keinen Orgasmus. Danke, etwas Realität. Schön. Gut. Ist mir wichtig.
Okay, Anne. Okay, ich habe dich gehört.
Finde ich unglaublich wertvoll, weil halt wie früher in Pornos muss es auch nicht hier sein, dass halt irgendwie alles so verherrlicht wird. So, oh mein Gott, wir treffen ihn in der Taverne, wir sind in 10 Minuten komplett verliebt, wir schlafen miteinander, beide kommen 5-mal zum Orgasmus und es ist alles toll. Nein.
Passiert das nicht so?
Nee, nur jedes
Mal. Ich dachte, Olli schnippst und schon jetzt los, so zack. Ja. Verstehe ich jetzt nicht.
Ich finde es halt unglaublich toll deswegen, weil es auch ein bisschen Realität einfach bringt. Und trotzdem ist die Sexszene okay, es ist ein bisschen zu lang, auch wieder beschrieben, aber es ist okay. Mhm. Aber alleine, das ist für mich so ein Fakt, den ich halt einfach gut finde, weil es halt weg von diesem extremen Beispiel ist, was ich mag.
Das stimmt. Also ich, die liebsten Bücher sind mir eigentlich die, wo solche Szenen gar nicht so groß vorkommen, muss ich gestehen. Also ich muss sie nicht haben, aber wenn sie da sind, dann mag ich es gern, wenn sie einfach auch ein bisschen realistischer sind als nur, und dann passierte das und das und alles, das ganze Zimmer wurde ramponiert. Als wenn man jedes Mal, wenn man Sex hat, alles und jeden kaputt.
Ach so, du musst nicht jede Woche zu Ikea fahren?
Nee. 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 So. Und ich weiß es auch nicht. Ich verstehe. Also, ich weiß nicht, was da so für Fantasien ausgelebt werden müssen von den Autorinnen, dass das so. Weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Mutmaßung ansetzen, warum das vielleicht so ist, wie es ist. Mhm. weil da vielleicht unerfüllte. Egal, nein.
Das lassen wir jetzt.
Gut.
Ist halt, also aufgrund dessen fand ich das halt unglaublich angenehm.
Ja, verstehe ich.
Dass halt einfach ein bisschen Realität an der Stelle ist, weil es ist normal. Und ich weiß nicht, ob wir auch jüngere HörerInnen haben, aber es ist normal, dass der Akt nicht immer hinhaut. Es ist normal, dass der eine vielleicht auch keine Lust mehr hat. Es ist auch normal, dass der eine davor auch keine Lust hat. Es ist normal, dass einer Nein sagt. Und es ist auch normal, dass man nicht immer zum Orgasmus kommt. Finde ich wichtig und das fand ich hier auch ganz schön. Trotz alledem bleibt bei dem Buch noch die Frage, kommen sie zusammen? Weil, nun das heißt ja nichts, wird sich ihre Liebe auch bewahrheiten, nachdem Schluss gemacht wurde? Und wird sie mehr über ihren Vater rausfinden?
Okay, ich hab einen Guess, pass auf. Mein Guess ist, der ist jetzt sehr wild. Entweder die kommen zusammen und Henry hieß er, ne? Mhm. Henry findet raus, oh, ist doch nicht das Wahre, geht zur nächsten und es wird die Trauergeschichte vorm Herrn. Mhm. Das ist mein erster Guess. Oder sie kommen zusammen, sind lovey-dovey, alles ist tutti, rosa-rote Brille, ist komplett aufgesetzt, mindestens dreimal. Sie erfährt dann was über ihren Vater und es kommt raus, über Umwege, Henry ist ihr Bruder. Bam, 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 bam.
Auf jeden Fall, es gibt ja hier noch Teil 2 und Teil 3 und Teil 2 erzählt eine andere Geschichte.
Mit den gleichen.
Also in der gleichen Zeitspanne, aber von anderen Schülern.
Ach so, aber an der Schule nur andere Protagonisten. Sowas finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich finde es dann auch immer ganz schön, wenn man so in dem, also man hat jetzt halt Pärchen Nummer 1 in dem Buch 1 und dann kommt Pärchen Nummer 2 und es dreht sich auch eigentlich den größten Teil nur um dieses Pärchen, aber so zwischendurch kommen die dann auch nochmal über Umwege, keine Ahnung, weiß ich nicht, haben Pärchenabend, die anderen sind auch mit dabei. Also sowas mag ich eigentlich ganz gerne, dass die nicht so erster Band Pärchen Nummer 1, zack, abgeschlossen. Nächstes Pärchen, Pärchen Nummer 2, abgeschlossen. Nächstes, ja.
So. Also es ist dort so, wie beschrieben, wie du es eben meintest, so, dass die sich auch über den Weg laufen, die sind der gleichen Freundesklicke.
Ah, verstehe. So ein bisschen wie Magnolia Park.
Genau, ja.
Da müssen wir unbedingt weiterlesen übrigens.
Also es ist nicht, ich würde nicht sagen, es ist nicht das anspruchsvollste Buch, das gar nicht, ist wirklich leicht gelesen. Es ist eine schöne, schnelle Lektüre, finde ich. Und halt ohne viel Drama, was ich sehr angenehm fand. Einfach ja. So zwischendurch. Es ließ sich einfach leicht weglesen. Es war kein Drama großartig. Es war einfach entspannt. Es tat mir in dem Moment sehr gut.
Hm, klingt auf jeden Fall nach einem guten Buch. Ja. Entspannten Buch auf jeden Fall mal.
Ja. Also deswegen ohne wütende Ex-Freundin.
Trotzdem ist Henry so ein bisschen Arsch, ne? 10% so.
Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, wenn du dort bei der Familie ein- und ausgehst, seit irgendwie 5, 6 Jahren, ich weiß jetzt nicht mal, wie lange mit ihr zusammen bist, und dann aber mit jemand anderen anbändelst und dort eigentlich sie schon zwischenmenschlich betrügst, aber einfach nicht den Arsch in der Hose hast, dir das einzugestehen oder beziehungsweise erst, wenn du sicher bist, das zu machen, nee, es ist der falsche Weg.
Ja, sehr falscher Weg.
Mhm. Ja, das war meine Vorstellung für dich. Hm. Wann lesen wir der Silence zusammen?
Oh mein Gott. Ey, eigentlich finde ich es super spannend, aber ich glaube, selbst wenn du sagst, du hast schon so ein beklemmendes Gefühl. Und ich meine, das sagst du ja, du bist ja nicht so auf dem Stand wie ich. Ich schieder mir ja schon ein bei nicht mal Horrorfilmen oder Horrorgames und denke, erschreck mich schon wie wild. Aber wenn du schon an dem Punkt bist, wo du sagst, du hast ein sehr beklemmendes Gefühl und schwierig, da, nee, ich glaube.
Ja. Also es ist halt so, sind so Zwischenpunkte, wie wo sie sich entschieden hatten. Das macht mir so ein bisschen so ein bisschen Bauchweh, als sie gesagt haben, so hey, wir steuern die Aurora wieder zurück, dass dann immer so eine Stimme zu ihr geredet hat, so wie ihre Gedanken in ihren Kopf. Hm. Du weißt halt nicht, wer das war. Und der hat gesagt, das ist eine scheiß Idee.
Uh-oh.
Hat nicht darauf gehört.
Uh-oh. So,
oh mein Gott.
Das also ist es, kann es sein, dass diese Stimme im Kopf, ja sehr wahrscheinlich dann ja, eine Halluzination ist, aber irgendwie dann ja doch nicht.
Ist dann die Frage, auf was wird es ausgelöst? Also dazu muss ich sagen, ganz am Anfang des Buches wird noch ganz schnell klar, in welche Richtung sich das entwickelt. Das habe ich jetzt mal rausgelassen, weil das Ende sozusagen schon gespoilert wird.
Warte, was? Am Anfang des Buches wird das Ende gespoilert?
Ja.
Ist das für dich was, was du gut findest oder sagst, boah, nee, eigentlich eher nicht so geil?
Finde ich gut, weil ich weiß, in welche Tendenz es reingeht und damit geht es auch weiter. Also deswegen, ich habe jetzt extra ein paar Sachen halt weiter nicht erzählt, weil es sonst nicht so spannend sein würde. Aber ich sage so, das nimmt nicht die Spannung des Buches, überhaupt nicht. Und ich freue mich darauf, heute im Bett noch ein bisschen weiterlesen zu können.
Ich hab das so in Buchform, glaube ich. Jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern. In Buchform hatte ich das bisher noch nicht. Aber in Serienform gibt es das sehr häufig, dass du das Ende weißt. Sehr, sehr prägnantes Beispiel, was mir sofort in den Sinn kommt, ist die aus meiner Sicht sehr phänomenal gute Serie How to Get Away with Murder. Da ist auch quasi das Ende gleich am Anfang. Und dann wird so langsam während der Staffel wird aufgedröselt, wie es zu dem Ende kommt. Und es ist so gut, weil natürlich nimmt das so ein bisschen das Ende vorweg, logisch, weil du weißt ja, was passiert. Aber du weißt nicht, wie es zu dieser abstrusen Situation gekommen ist. Und so jede Folge so ein Mini-Piece davon oder so ein mini-klitzekleines Puzzleteil davon zu kriegen,
ja,
ist großartig.
Das Ding ist halt auch gerade, ich befürchte, dass dieses Ende nicht das Ende ist und dass es noch weitergeht.
Ach so, dass es gar nicht das Ende-Ende ist?
Ja.
Sondern du danach noch,
Ich glaube, in die Richtung geht das. Das habe ich irgendwie so gerade so ein bisschen Gefühl, aber ich bin noch nicht weit genug dafür. Und ich wollte das Buch halt gestern, ich wollte es nicht durchrushen, auch wenn ich es unglaublich gerne getan hätte, damit ich das weiß. Ich hätte auch die Zeit gehabt, aber wenn es halt dann zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und ich bin gerade, ich habe selten, dass ein Buch mich so wirklich komplett so begeistert und mitnimmt.
Ja, vor allen Dingen hättest ja jetzt für die Podcast-Folge, hättest du das ja gar nicht komplett durchlesen müssen, so, weil, ne, aber schon cool. Klingt auf jeden Fall sehr cool, sehr angenehm. Im scheinbar für dich. Nicht für mich. Aber also, ich find's auch cool, dass es so eine Empfehlung, oder naja, ich habe das Buch ja nicht empfohlen in dem Sinne, weil ich wusste, worum es geht und dachte so, boah, Anne, ich habe ja nur den Klappentext gelesen und dachte so, das könnte was für Anne sein. Und aufgrund dessen habe ich gedacht, ich nehme das mal mit rein. Für mich wäre es jetzt nichts, aber das ist irgendwie cool zu wissen, dass das auch wirklich gepasst hat und dann auch noch ein gutes Buch ist. Weil schlimm finde ich immer, wenn du ein Buch so mitbringst, der andere denkt, boah, das klingt voll gut. Und dann liest die Person das und am Ende ist es so, nee, hat sich nicht gelohnt. Aber
ja,
scheint es ja nicht zu sein.
Da ist halt auch immer so, ach Gott. Aber ja, ich werde euch nächste Woche Freitag, werde ich euch erzählen, wie das Buch abschließend war, mit wie viel Sterne ich das bewerten würde. Und nächste Woche geht es ja dann für uns in Game Show los und reden mit euch über Game Show, den zweiten Teil. Wir müssen noch gucken, ob wir das Buch zweiteilen oder nicht, weil je nachdem, wie schnell wir auch mit dem Lesen vorankommen, weil immer ein Lesen für den Podcast auch was anderes ist, als wenn man privat liest. Man macht sich Notizen, man liest ein bisschen genauer zwischen Zeilen und Co. Es dauert alles immer doppelt so lange. Von daher werdet ihr von uns mal Bescheid bekommen. Und falls ihr noch Lust habt auf den Buddy Read, dann joint gerne rein. Wir haben den bei uns auf Instagram auch in den Highlights getaggt. Ich habe dort jetzt eine zweite Highlight-Reihe aufgemacht für die Buddy Reads in 2024. Und sonst würde ich euch auch empfehlen, auch dort ein Follow und ein Herzchen dazulassen, weil dort auch ab und zu von uns sehr wichtige und interessante Reels kommen, die man sich auch anschauen kann.
Ja, wie zum Beispiel das Reel zu Magie und Milchschaum oder auch zu deinen, und da war ja Dead Silence auch dabei, Neuerscheinungen, die du im Januar bei dir aufgenommen hast zum Beispiel.
Ja.
Also da kommt ja immer mal wieder und wir versuchen uns jetzt auch vermehrt daran. Und in den Highlights findet ihr das. Übrigens Anna hatte ich das schon gesagt, aber ich kann es ja nochmal sagen, ein zuckersüßes Reel dazu, oder eine Story war das, ne? Eine Story dazu gemacht mit der Ankündigung zu Game Show 2, nenne ich es jetzt mal. Ich fand das niedlich.
Ja. Dankeschön. Wir sind schon unglaublich viele im Buddy Read. Ich muss bald anfangen zu lesen. Ich nehme das morgen mit ins Büro.
Das ist eine gute Idee.
Ich nehme mir morgen eine Stunde Zeit im Büro und lese dann ganz in Ruhe. Ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Das Gute ist halt für mich, ist halt Arbeitszeit. Ich bin selbstständig, von daher kann ich das
auch
gerne.
Ja, ich würde meine Arbeitszeit auch gerne lesen dürfen, aber leider kann ich das nicht. Wir sind übrigens, oh mein Gott, wir sind 58 TeilnehmerInnen in unserem Buddy Read.
Das ist ordentlich.
Das ist richtig viel. Also jetzt müssen wir wirklich, also ich glaube, ich werde mich jetzt auch gleich verkrümeln und Game Show 2 anfangen. Also ein bisschen habe ich schon angefangen, aber damit ich da auch mal ein bisschen was reinschreiben kann.
Das ist ganz gut. Fabi kann damit schon mal anfangen. Ich fange erst morgen an, weil ich spiele jetzt noch Payword.
Ach so, na toll.
Es tut mir leid. Ich seit Monaten spiele ich mal wieder ein Spiel privat. Es macht gerade ganz viel Spaß.
Es sei dir auch gegönnt.
Ihr schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Denn wenn ihr das nicht tut, dann
schickt Anne euch auf eine Kreuzfahrt ins All.
Mit eurer Oma.
Mindest.
Wir hören uns.
Bye.
Bis dann. Bye.